Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Über 200.000 Seiten Akten, fast 3.000 Geschädigte und jahrelange Ermittlungen. Das Turiner Strafgericht hat gestern den Schweizer Milliardär und ehemaligen Industriellen Stefan Schmidheini zu 16 Jahren Haft verurteilt. Er hat 1976 die schweizerische Eternit übernommen, die nicht nur im glarnerischen Niederurnen Asbest mit Zement zu Eternit verarbeiten ließ, sondern auch in Fabriken in verschiedenen Ländern. Schmidheini wird vorgeworfen, damals in italienischen Betrieben den Gesundheitsschutz der Arbeitskräfte vernachlässigt zu haben. Seine Anwälte wollen das Urteil anfechten mit dem Argument, Schmidheini sei für die italienische Eternit-Gruppe nicht operativ tätig und nicht verantwortlich gewesen. Sie machen weiter, schwerwiegende Verfahrensmängel geltend und Schmidheini selbst wollte zum Urteil am Radio nicht Stellung nehmen. Kontext hat zwei Fachleute eingeladen, um das brisante Turiner Urteil einzuordnen. Im ersten Teil ist es Maria Roselli, die 2007 ein Buch über Asbestopfer veröffentlicht hat, und im zweiten Teil der Wirtschafts- und Umwelthistoriker Paul Erker. Die Fragen stellt Sabine Bitter.
Maria Roselli, Sie haben den Eternit-Prozess in den letzten zwei Jahren verfolgt. Sie sind gestern bei der Urteilssprechung in Turin dabei gewesen und eben aus Italien zurückgekommen. In diesem Prozess ging es ja um Frauen und Männer, die in vier Fabriken, die die schweizerische Eternit in Italien betrieb, gearbeitet haben oder in der Umgebung gewohnt haben. Es geht um Hunderte von Menschen, die heute krank sind, und auch um fast 2000 Personen, die bereits gestorben sind. Einer der vier ehemaligen Standorte ist Casale Monferrato, eine Stadt im Piemont. Sie, Maria Roselli, haben dort ja immer wieder mit Betroffenen und ihren Angehörigen gesprochen. Was heißt es, ein Asbestopfer zu sein?
Ja, für die Betroffenen in Casale Monferrato vor allem ist es eine immense Tragödie in vieler Hinsicht. Der typische Asbestkrebs, das Mesothelium, ist unheilbar. Er bricht in der Regel 20 Jahre nach dem Kontakt mit dem krebserregenden Wirkstoff auf, aber auch später. Das heißt, das kann auch erst nach 30 Jahren auftreten, der Krebs. Besonders grauenvoll ist dabei, dass einige Personen eine genetische Vorbestimmung haben, an diesem Tumor zu erkranken. In diesen Familien häufen sich dann die Fälle. Zuerst der Vater, dann die Kinder, auch wenn sie nie in dieser Fabrik gearbeitet haben. Es gibt ein Beispiel dafür, das ist die Familie von Romana Blasotti. Sie ist die Präsidentin des Asbestopfervereins in Casale Monferrato. Sie selbst hat 5 Familienangehörige verloren, unter anderem auch ihr Ehemann und dann als letztes Familienmitglied ihre Tochter. Das sind natürlich Tragödien, wie wir sie uns gar nicht vorstellen können als normal gesunde Personen in einem normalen Umfeld.
Wenn Sie sagen, es gibt eine Art genetische Vordisposition, das heißt, diese Personen sind dann besonders anfällig auf diesen Staub.
Ja, genau. Diese Personen sind dann genetisch bedingt besonders anfällig und dann kann sich die Krankheit in einer Familie mit demselben DNA häufen. Und das ist genau das, was sehr oft passiert ist, als wenn eine Person in einer Familie erkrankt ist, dann in der Folge auch andere Familienmitglieder erkrankt sind. Beispielsweise eben hat zuerst der Vater sich die Krankheit geholt, indem er im Betrieb gearbeitet hat, hat dann die schmutzige Wäsche mit nach Hause genommen, um sie zu waschen. Also, und die Mutter ist dann selbst nicht erkrankt, weil sie ja nicht dasselbe DNA hat, aber dann vielleicht eines der Kinder.
Wer hat diesen Prozess eigentlich ausgelöst, Maria Roselli?
Das ist eine sehr komplexe und lange Geschichte. Natürlich kann man sagen, dieser Prozess liegt in der Luft schon seit 30 Jahren. Also es gab ja schon einen vorgehenden Prozess, wo es um die lokalen Manager ging, dieser Eternit in Casale Monferrato. Aber ausgelöst wurde nun diese zweite Ermittlung, die dann gestern zu diesem Urteil mündete, die wurde ausgelöst durch italienische Migranten, die eigentlich in der Eternit hier in der Schweiz in Niederurnen gearbeitet hatten und dann nach der Rückkehr zurückgezogen sind in Italien. Dort gab es eine Häufung von Erkrankungen, die wurde bemerkt von einer Person, die das Krebsregister in der Region führt, und so kamen dann diese Dossiers zum Staatsanwalt Raffaele Guarinello, der dann diese Untersuchung geführt hat.
Das Urteil ist jetzt gefällt. Wer waren die Kläger in diesem Prozess?
Es war ein Prozess, ein Strafprozess. Es gab also keine Kläger in diesem Sinn. Der Prozess wurde von Staatsanwalt Raffaele Guarinello geführt. Und es gab dann Zivilkläger, also Zivilparteien, die sich diesem Prozess angeschlossen haben.
Zum Beispiel?
Das waren teils Einzelpersonen, also Opfer selbst oder meistens eben die Angehörigen der Opfer. Man muss sagen, im Prozess sprach man von 1800 Verstorbenen. Es waren dann zumeist die Verwandten, die sich als Zivilkläger angeschlossen haben. Es war aber auch beispielsweise die Gemeinde von Casale Monferrato, die ja in letzter Zeit sehr oft in den Schlagzeilen stand. Das war auch eine Zivilklagepartei, wenn man das so will, aber auch Gewerkschaften vor Ort und selbst die italienische Unfallversicherung, die hier heißt sie Suva, dort heißt sie Inail.
Maria Roselli, Sie haben diesen langwierigen Prozess verfolgt, der ging 2 Jahre. Was können Sie zu den Angeklagten sagen?
Angeklagt waren Stefan Schmidheini und Louis Ducartier. Das waren die beiden sozusagen Besitzer, die Mehrheitsaktionäre der Eternit in Italien.
In Turin waren gestern viele Opfer und Angehörige vor Ort. Sie sollen, wie auch schon während des Prozesses, in Bussen aus ganz Europa angereist gekommen sein. Warum aus ganz Europa?
Ja, dieser Prozess hat einen Symbolcharakter. Denn erstmals standen ja nicht die lokalen Manager vor Gericht, sondern die Besitzer der Werke. Die Frage, die sich im Vorfeld gestellt hat, war, ist es überhaupt möglich, nach so vielen Jahren, Sie müssen wissen, die Eternit in Casale Monferrato ist 1986 Konkurs gegangen, ist es überhaupt möglich, nach so vielen Jahren die einzigen Besitzer oder Aktionäre überhaupt noch vor Gericht zu bringen? Deshalb wurde natürlich im Vorfeld sehr viel über diesen Prozess geredet. In ganz Europa, auf der ganzen Welt gibt es Asbestopfervereinigungen und es gibt Asbestopfer. Und die Solidarität zwischen den Vereinigungen ist groß. Und natürlich haben die Asbestopfervereinigungen in den anderen Ländern sehr aufmerksam nun auf Turin geschaut und sich solidarisiert mit diesen Opfern, denn dieser Prozess eröffnet vielleicht die Möglichkeit, auch in anderen Ländern gegen die ehemaligen Besitzer dieser Fabriken rechtlich vorzugehen.
Denken Sie, dass es Nachfolgeprozesse gibt?
Jetzt gibt es zuerst einmal einen Rekurs, der angekündigt wurde von den Vertretern von Stefan Schmidheini, von seinem Anwalt, mit dem ich gestern lange habe und ausführlich habe reden können. Es gibt sicher Folgeprozesse. Ich habe gestern auch mit Schweizer Anwälten sprechen können, die die Asbestopfer in der Schweiz vertreten. Sie gehen nun nach Straßburg in einem besonderen Fall und versuchen somit auf die Verjährungsfristen Einfluss zu nehmen.
Das heißt, es könnte auch in Bezug auf die Schweizer Asbestopfer eine Art Rückkommensantrag geben.
Rückkommensantrag denke ich kaum, aber so wie das die Anwälte gestern geschildert haben, könnten sich hier, wenn auch nur ganz kleine, Türen öffnen.
Das Urteil, das gestern verkündigt worden ist, lautet 16 Jahre Gefängnis für Stefan Schmidheini und den belgischen Industriellen Jean-Louis Ducartier. Der Staatsanwalt hat 20 Jahre Haft für beide beantragt. Damit ist er nicht durchgekommen. Wie wurde nun gestern dieses Urteil von 16 Jahren begründet?
Die Begründung gab es nicht. Es gibt dann später eine schriftliche Begründung. Es wurde nur der Gesetzesartikel vorgelesen. Es ging hier um vorsätzliche Unterlassung von Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz und um eine vorsätzliche Umweltkatastrophe, die in der Zeit weitergeht. Das sind die zwei Gesetzesartikel.
Maria Roselli, Sie haben es vorhin angesprochen, auch die Schweiz hat, wie viele andere europäische Länder, Asbestopfer zu beklagen. Im glanerischen Niederurnen war ebenfalls ein Eternitwerk des Schmidheini-Unternehmens in Betrieb. Eternit, eine Verbindung von Asbest und Zement, wurde ja auch hierzulande bis zum Verbot 1990 in vielen Betrieben weiterverarbeitet. Wie viele Menschen sind in der Schweiz als Asbestopfer zu bezeichnen?
Das ist schwierig zu beantworten. Die SUHR erfasst in der Schweiz nur die berufsbedingten Erkrankungen und sie erfasst sie auch nur seit 1984. Wir haben also keine Zahlen, wie sie beispielsweise bei diesem Werk in Casale Monferrato vorliegen. Die SUHR geht zurzeit davon aus, dass ungefähr jedes Jahr 100 Menschen in der Schweiz an einem Mesothelium erkranken und dass die Todesfälle erst nach 2030 dann rückgängig sein werden. Sie rechnet in dieser Zeitspanne mit etwa 3000 neuen Toten. So genau kann man das natürlich aber nicht sagen, aus verschiedenen Gründen. Erstens gibt es den ganzen Faktor Ungewissheit, der ausgelöst wird durch die Mobilität der Personen. Es ist natürlich klar, dass Menschen, die hier mit in Kontakt gekommen sind mit Asbest, nicht unbedingt dann auch weiter in der Schweiz wohnen und vielleicht dann anderswo sterben. Dieses Phänomen haben wir ja sehr gut rekonstruieren können im Fall der Eternit in Niederurnen und Payern. Das sind ganze Gemeinschaften, ganze Dorfgemeinschaften aus Italien beispielsweise, zuerst in die Schweiz immigriert, haben hier gearbeitet, sind dann zurückgereist, verstorben und von diesen Menschen hat man dann kaum mehr eine Ahnung, dass sie überhaupt in die Statistik aufgenommen werden müssen.
Maria Roselli, ist das auch ein Grund, warum es in der Schweiz nie zu einem Prozess gekommen ist?
Ja, ich denke, das kann mit ein Grund sein, dass das so gewesen ist. Denn es haben natürlich zu Beginn der Asbestverarbeitung, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Eternit denken, wir müssen aber auch explizit sagen, Asbest ist in der Schweiz nicht nur mit Eternit verbunden, aber ich habe dieses Phänomen genauer betrachtet, also diese Fabriken genauer betrachtet von Eternit, Niederurnen und Payern. Und man muss schon sagen, es sind sehr viele Menschen sind ja dann vor allem auch in den 70er Jahren mit der Krise zurückgereist nach Italien und man hat dann von denen nichts mehr gewusst, die sind dann dort erkrankt und verstorben und ja, sie wurden nicht aufgenommen, sie haben keine Prozesse geführt, sie haben nicht einmal gewusst, dass sie eigentlich in der Schweiz bei der SUHR versichert gewesen wären.
Maria Roselli, besten Dank. DRS 2, Sie hören Kontext. Das Turiner Strafgericht hat gestern einen ehemaligen Hauptaktionär der schweizerischen Eternit-Gruppe, Stefan Schmidheini, zu 16 Jahren Haft verurteilt. Jenen Mann, der heute als größter Mäzen der Schweiz gilt. Er hat 1,5 Milliarden Franken für gemeinnützige Zwecke gestiftet. Schmidheini habe es absichtlich unterlassen, so lautet nun das Urteil, die Arbeitskräfte in vier italienischen Fabriken vor dem krebserregenden Staub zu schützen. DRS 2 hat ihn vor der Bekanntgabe des Urteils gebeten, in der Sendung dazu Stellung zu nehmen. Sein Mediensprecher teilte aber mit, sein Mandant und seine Anwälte seien dazu nicht bereit, wenn auch die Journalistin Maria Roselli in der Sendung zu Wort komme. Nach der Urteilsverkündigung erhielten wir eine schriftliche Stellungnahme. Danach wollen die Anwälte Schmidheinis das Urteil an die nächsthöhere Instanz weiterziehen. Zu Gast im zweiten Teil der Kontextsendung ist jetzt Paul Erker, Professor für Wirtschafts-, Unternehmens- und Umweltgeschichte an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Er befasst sich seit mehr als 10 Jahren mit dem krebserregenden Stoff. Herr Erker, in der Geschichte des Asbests geht es um einen gewinnbringenden Rohstoff für die Industrie und um die Frage des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz. Reden wir zunächst über den Stoff selbst. Asbest ist ein Mineralfaserstoff, der in der Natur vorkommt. Dieser Stoff hat im 20. Jahrhundert einen Boom erlebt. Es war von einer Wunderfaser die Rede. Warum?
Ja, Asbest ist ein gutes Beispiel für eine Karriere einer Stoffgeschichte, von der Wunderfaser zum Todesstaub. Wunderfaser deswegen, weil dieser Mineralfaser ein Superstar in der Welt der industriellen Chemie ist. Die Zugfestigkeit übertrifft die von Stahl um das Doppelte. Es hat eine enorme thermische Stabilität, elektrischer Widerstand, nicht brennbar und so weiter. Und dadurch wurden viele Produkte möglich, Kinovorhänge, Feuerwehrschirme erstmal und dann auch eben Asbestanzüge. Auch ein sehr populärer Stoff war das, wenn man auch denkt an die Comicserie Asbestos Man in den 1930er Jahren und auch als Verkleidung und Isolierung in Wänden, in Bauschutzmaterialien und dann vor allen Dingen auch in der Schifffahrtsindustrie. Das hat ihn zu einer Wunderfaser gemacht. Und dazu kommt, dass es in den 40er Jahren dann folgende Asbest zu einem strategischen Rohstoff wurde, eben Einsatz in den amerikanischen Kriegsschiffen gegen Brände und so weiter. Und erst ab Mitte der 60er Jahre beginnt die Debatte zu kippen, als man mit der Krebsgefährdung zunehmend darüber Bescheid weiß und darüber diskutiert wird.
Sie haben es angesprochen, Herr Erker, in den 1960er Jahren kam Skepsis auf, Kritik auch. Bereits 1976 wurde die Verarbeitung von Asbest zum Beispiel in Schweden verboten. 1989 erst hat die Schweiz beschlossen, auszusteigen aus der Asbestverarbeitung, Italien 1992, Deutschland 1993, obwohl das eben, wie Sie sagen, bereits in den 60er Jahren bekannt geworden ist, dass dieser Stoff krank macht. Wie muss man sich das erklären?
Eigentlich wusste man sehr viel früher schon, dass es mit Asbest Gesundheitsprobleme gibt. Aber man muss sehen, dass dieses Asbestproblem ein Berufskrankheitsproblem war, ein Risiko für die, die damit direkt gearbeitet haben. Und erst in den 60er Jahren kommt eine Diskussion auf, die dann auch eher die Gefährdung der Gesellschaft und der Allgemeinheit durch Asbest in den Blick rückt. Und Sie haben schon angesprochen, das ist ein wichtiger Punkt, es gibt unterschiedliche Phasen in Europa. Eben Vorreiter ist Schweden, dann kommt Deutschland, dann Großbritannien und erst mit einiger Verzögerung Frankreich und Belgien. Und das hat natürlich mit unterschiedlichen Gesetzgebungsverfahren und auch natürlich mit Lobbyismus zu tun, der auch in Belgien und Frankreich sehr stark war, dass man eben erstmal versucht hat, Verbote zu verhindern.
Herr Erker, den ehemaligen Betreibern des Eternit-Konzerns wurde im Turiner Prozess ja vorgeworfen, in 4 italienischen Niederlassungen in den 70er und 80er Jahren Sicherheitsmaßnahmen unterlassen zu haben. Das war der Vorwurf. Was hätte man damals wissen können, tun können, um die Arbeitskräfte zu schützen?
Natürlich hat man schon so viel wissen können und müssen, dass man halt die üblichen Schutzvorrichtungen, Absaugmechanismen, Atemmasken, sichere Lagung der Asbestsäcke und so weiter, dass man das rigoros hätte durchsetzen müssen. Da müssen offenbar massive Schlampereien passiert sein, denn ähnliche Probleme mit asbestverarbeitenden Unternehmen in Deutschland gab es meines Wissens nicht, sonst hätte es ja sozusagen ähnliche Prozesse auch in Deutschland geben müssen.
Die könnten ja noch kommen.
Ich glaube nicht. Die Arbeitsschutzmaßnahmen, die bei der deutschen Eternit in den Werken gemacht worden sind, waren schon sehr früh und sehr rigide. Und geschweige denn, dass jetzt sozusagen auch die umliegende Bevölkerung davon betroffen war. Also ich würde sagen, dass das in Deutschland kein Problem sein wird, aber das kann natürlich sicher ein Problem sein in Bulgarien und in osteuropäischen Ländern, wo sehr viel laxer mit Asbest auch umgegangen worden ist und wo auch Asbest verarbeitet wurde.
Herr Erker, es hat in der Moderne immer wieder große Industriekatastrophen gegeben. Denken wir etwa an die Chemiekatastrophe in Seveso 1984, aber auch an den Reaktorunfall in Tschernobyl, an den Chemiebrand in Schweizerhalle, beides 1986, an Fukushima vor einem Jahr. Beim Asbest handelt es sich ja nicht um einen explosiven oder direkt wirksamen Stoff, der die Menschen schädigt, sondern um eine langfristige Schädigung. Die einen reden von einer schleichenden Industriekatastrophe, die anderen von einer Zeitbombe. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich glaube, dass der Begriff schleichende Industriekatastrophe eher falsch ist. Man kann es vor allen Dingen mit der Dimension von Bhopal, Seveso und gerade Fukushima nicht vergleichen. Das sind ja richtige Umweltkatastrophen mit massiven Schäden und die auch über Jahrzehnte hin anhalten. Das Asbestproblem ist vor allem erstmal ein Arbeitsschutzproblem. Und ein Problem der Berufskrankheiten, der direkt damit befassten, dass natürlich dort, wo Asbest abgebaut wird oder worden ist in Asbestminen oder in Fabriken und dann entsprechend Schlampereien passiert sind, die unmittelbare Umgebung auch betroffen ist. Und dadurch ist es dann sozusagen erst zu einem Umweltproblem geworden für bestimmte Regionen. Mag das stimmen, ob jetzt auch in Südafrika, wo im offenen Bergbau Asbest abgebaut wird, da haben wir dieses Arbeitsschutzproblem auch gleichzeitig als Umweltproblem. Es ist für uns und in den Industrieländern erstmal eine Altlast, die es zu entsorgen gibt, indem man auch die Gebäude saniert und so weiter. Und es ist als zweites ein Entschädigungsproblem, eben auch von Altlasten. Dazu gehört jetzt auch dieser Prozess in Italien. Und dieses Entschädigungsproblem wird uns noch lange verfolgen. Allein in den USA hat dieses Volumen eine Dimension von Milliarden in dreistelliger Höhe. Und das ist ein riesiger Markt sozusagen. Da gibt es eine regelrechte Entschädigungsindustrie. Und es gibt ja natürlich auch in Niederlande, in Frankreich, Australien, Japan Entschädigungsfälle und Entschädigungsklagen. Das ist was, was uns noch weiter beschäftigen wird. Als akutes Umweltproblem sehe ich es für die Industrieländer nicht. Für die Entwicklungsländer, die mitten in der Phase der Asbestverarbeitung und des Umgangs mit Asbest stehen, die wir sozusagen schon in den 70ern haben, da sehe ich das Problem sehr viel stärker. In den industrialisierenden Schwellenländern, in Brasilien und so weiter. Es hat was eben mit Industrialisierung zu tun, billiger Werkstoff, Baustoff und so weiter. Die Asbestgeschichte ist eigentlich auch deswegen spannend, weil es ein Lern- und Erfahrungsprozess für die aktuelle Debatte auch um Risiken und Gefahren von synthetischen Nanopartikeln ist. Also aus der Asbestgeschichte kann man lernen, dass no evidence of harm heißt noch lange nicht evidence of no harm. Und das heutige Tempo der Entwicklung von Technologien lässt eben eine seriöse Abklärung gesundheitsschädigenden Potenzials erstmal gar nicht zu. Und die Asbestgeschichte zeigt eben auch, wie lange ein Erkenntnisprozess brauchen kann. Wenn man so will, vergingen 100 Jahre zwischen den ersten beobachtungsbasierten Warnungen vor Gesundheitsgefahren und dann eben den endgültigen Asbestverbot. Und es geht darum, dass man auch aus diesen langen Geschichte lernen kann, dass sich das jetzt eben, was sich in den Industrieländern getan hat und wie lange das gedauert hat, jetzt eben mit den Entwicklungsländern nicht wiederholt, sondern die können sozusagen von uns lernen, wie man das schneller in den Griff kriegen kann.
Herr Erker, Sie haben es angesprochen, außerhalb Europas werden weiterhin Millionen von Tonnen Asbest abgebaut, etwa in Russland, Kasachstan, China, Brasilien, aber auch in Kanada und Indien. Das heißt, nach wie vor sind weltweit Zehntausende von Arbeitskräften diesem gesundheitsschädigenden Stoff ausgesetzt. Heißt das, die Verseuchung mit Asbest wird in den nächsten Jahren global gesehen also noch zunehmen?
In diesen Ländern wird man sicher ein Problem weiter haben, wenn sich da nicht etwas ändert. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, wie man in Zukunft mit dem Problem umgeht, dass natürlich die nationalen Regierungen in Brasilien, in Südafrika, in Indien und in China und in Russland sich erstmal darum kümmern müssen, dieses Problem in den Griff zu kriegen und auch ein Problembewusstsein zu entwickeln. Die können sozusagen ja lernen, wie diese Asbestdiskussion und das Gesetzgebungsverfahren, was ja auch in Europa 10 Jahre lang gebraucht hat, bis man das von der Problemwahrnehmung bis zur Umsetzung der Verbote, dass man diese Fehler nicht nochmal macht, sondern sofort Verbote schafft. Auch die entsprechenden Institutionen, die ja dort fehlen, Umweltbundesamt und sowas gibt es dort ja nicht, oder auch Arbeitsmediziner, die das entsprechend untersuchen. Das müsste eigentlich dort jetzt passieren, um das Problem nicht stärker und größer werden zu lassen. Global wird die ganze Sache dann, was ja im Augenblick auch ein Problem ist, wenn über die Hintertür, über chinesische Produkte, die Asbest einsetzen, weil es dort eben nicht verboten ist, dann Importe von Produkten wieder nach Europa kommen, die aber natürlich nicht legal sind.
Haben Sie dafür Beispiele?
Naja, es gibt zum Beispiel diese Thermoskannen, die als Isoliermaterial Asbest haben, die, wenn sie in China gefertigt sind, die sind so erstmal kein Problem, aber wenn sie aus irgendeinem Grund jetzt kaputt gehen, dann könnte es ein Problem sein. Größer ist das Problem tatsächlich, dass man nach wie vor eine massive Exposition von Asbest eben in Brasilien, wo Asbest eben auch nicht verboten wird, beziehungsweise wo man jetzt erst dran ist und dort dann, dass man dieselben Probleme hat, die wir eben in den 70ern hatten mit asbestverarbeitenden Betrieben und Asbestabbau. Und das muss verhindert werden. Das ist eigentlich das Entscheidende.
Das muss verhindert werden, sagen Sie. Es liegt in der Hand der einzelnen Länder, da restriktivere Schutzvorrichtungen einzurichten. Andererseits gibt es ja auch eine Weltgesundheitsorganisation. Kümmert sie sich darum?
Da gibt es seit den 80ern auf jeden Fall sozusagen Aktivitäten. Problem ist natürlich auch immer die Sanktionen. Aber und Sanktionen können eben dann doch nur auf nationaler Ebene laufen.
Herr Erker, Sie haben es vorhin angesprochen, die Folgen der Verwendung von Asbest sind auch in Europa noch nicht vom Tisch. Es geht um Entschädigungszahlungen zum Beispiel. Gleichzeitig steigen auch die Krankheitsfälle immer noch.
Ja, also ich habe ja versucht zu unterscheiden, dass es eben ein Entsorgungsproblem ist und ein Entschädigungsproblem und natürlich eben nach wie vor ein Berufskrankheitsproblem. Und durch diese lange Inkubationszeit, das heißt von der Exposition mit Asbest bis zum Ausbruch der Krankheit, aber es geht im Augenblick ja sehr stark um Asbestkrebs, durch Asbestfasern ausgelösten Lungenkrebs. Und wenn man in die Berufsgenossenschaften schaut, mit was die im Augenblick beschäftigt sind, dann ist es eben die Asbestose und Asbestmesothelium. Das sind jetzt die Langfristfolgen, mit denen man befasst ist. Und der Peak, der Höhepunkt, dürfte jetzt und in den nächsten 5 bis 10 Jahren erst erreicht sein. Und erst dann wird es zurückgehen, weil dann sozusagen auch das Asbestverbot greift.
Herr Erker, Sie befassen sich als Wirtschafts- und Umwelthistoriker auch schon lange mit dem Thema, seit mehr als 10 Jahren mit Asbest. Warum?
Der Auslöser war, dass ich 1998 einen Auftrag der Eternit Deutschland bekommen habe, als Historiker die Unternehmensgeschichte zu schreiben. Das war die deutsche Eternit. Die war sozusagen selbstständig, hat aber zu diesem Zeitpunkt schon zur Schweizer Eternit gehört, zum Schmidt-Heine-Konzern. Und die wurden 1929 gegründet. Die Eternit-Geschichten sind ja relativ kompliziert. Es geht ja mit dem Hatschek los, 1900, der dann so ein Patent hat, dass er dann an die Länder vergeben hat. Und dadurch gibt es eine eigene Schweizer Eternit, eine eigene deutsche Eternit, eine eigene französische Eternit, die selbstständig waren, aber alle Eternit hießen. Die haben mir den Auftrag gegeben, Anlass war das 70-jährige Firmenjubiläum, eine Geschichte zu schreiben. Und es ist eine spannende Geschichte, weil es eigentlich zumindest zu dem Zeitpunkt schon eine Erfolgsgeschichte war, nämlich eines erfolgreichen Ausstiegs aus Asbest, der sehr früh betrieben worden ist, zusammen eben und auch auf Initiative der Schweizer. Und Schmidt-Heine war eigentlich auch einer, der sehr früh da gesagt hat, wir müssen aussteigen und zusammen mit den Deutschen Forschung betreiben, was gar nicht so einfach war, da jetzt eine Ersatzfaser zu finden. Das Problem war, dass das Buch, wo es fertig war, die Eternit an die belgische ETEX verkauft worden sind. Die Schweizer Eternit blieb unabhängig. Die haben diesen Teil, eben nur den deutschen Teil, an die Belgier verkauft. Und die waren Asbestverteidiger noch ganz stark. Die wollten diese Geschichte natürlich so nicht lesen. Und so ist das Buch nie erschienen. Damit haben beide miteinander nichts mehr zu tun gehabt. Insofern ist es ein bisschen tragisch, dass gerade Schmidt-Heine jetzt auch mit der Klage ja betroffen ist in Italien, weil er eigentlich einer der wenigen Unternehmer war, der ja auch sich früh schon im globalen Umweltschutz in Rio engagiert hat, auch ein entsprechendes Buch geschrieben hat, was ja damals sehr stark wahrgenommen wird, der eine Green Strategy schon gefahren hat, was jetzt so andere Unternehmer tun, als ob sie es jetzt neu erfinden müssten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.